Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Review-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Chris und ich waren uns nicht ganz sicher, ob wir es schaffen würden zeitlich, aber es ist sich ausgegangen, wie wir in Wien immer so gerne sagen. Es gibt eine eigene Pay-Per-View-Review, wie gesagt, zu Clash at the Castle und das hat sich ja in den letzten Stunden sozusagen erst ergeben, denn die Show haben wir gestern oder auch zum Teil heute geschaut, waren ein bisschen unterwegs, haben das erste Gruppenspiel der EM, heute ist der Sonntag, an dem wir aufnehmen, Holland gegen Polen, großartiges Match by the way, aber wir wollen euch jetzt, falls ihr Fußball nicht so affin seid, euch damit auch gar nicht weiter nerven, sondern in medias res gehen, sprich Clash at the Castle Scotland Review soll heute natürlich jetzt im Fokus stehen und das wollen wir gleich machen. Wie es danach die Woche weitergeht, schauen wir mal. Wir haben ja nur die Raw-Ausgabe, über die es sich groß zu sprechen lohnt. Allerdings wird bestimmt auch noch das eine oder andere hochploppen, sodass Chris und ich bestrebt sind, auch unter der Woche noch einen kurzen Wochenrückblick zu machen. Wie gesagt, Fokus wird dann wohl sein, die Raw-Review und das, was sonst noch an News so hochgeploppt ist. Insofern wisst ihr grob, worum es geht. Wir freuen uns, dass, beziehungsweise falls ihr auch in turbulenten EM-Zeiten bei uns ein bisschen reinhört. Und wenn ich sage wir, dann wisst ihr auch schon, wer damit gemeint ist. Deswegen heiße ich herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris.
Wunderschönen guten Tag. Ja, es ist sehr ungewöhnlich, eine Sonntagsaufnahme, aber es hat sich hier wunderbar ergeben. Auch ich bin brav beim EM-Schauen und ist ja fast ein Watch-Along jetzt. Denn, wenn ihr das hört, natürlich nicht, aber Slowenien gegen Dänemark wird ja demnächst stattfinden. Da werden wir wahrscheinlich ein Auge drauf werfen. Aber ja, ich habe Clash tatsächlich mir live gegönnt und ja, habe da ein paar Meinungen mir gebildet. War eine interessante Show. Aber da werden wir natürlich jetzt näher drauf eingehen und ich freue mich drauf. Und tatsächlich, um wetterinfos.de ein bisschen zu füllen mit Content, das Wetter hat sich gebessert, es ist schön warm. Ich war auch schon spazieren beim Olympiapark, also bin daher auch guter Laune und freue mich mit dir, diese Review aufzunehmen.
Der Olympiapark, jetzt kann man ja wieder hin. Das war ja beim Spiel der deutschen Mannschaft, haben sie es ja dicht gemacht tatsächlich, ja, weil es ja überfüllt war.
Da war zu viel los, ja.
Ja, heftig. Da hast du es nicht versucht, dahin zu kommen, oder?
Nee, ich werde mich bei deutschen Spielen fernhalten, nachdem ich, als ich bei der Arbeit war, noch 10.000 Schotten begegnet bin am ersten Spieltag, habe ich mir gedacht, oh je, das wird wahrscheinlich sehr voll werden alles. Also habe ich mir gesagt, die Public Viewings werde ich mir anschauen, wenn kleinere Teams aufeinandertreffen. Gott sei Dank habe ich es bei Kroatien nicht gemacht, sonst wäre das ein sehr trauriger Fußweg nach Hause gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, wir wollen ja die Nicht-Fußball-Fans weiter langweilen mit der verlorenen Hoffnung, dass Kroatien Europameister wird.
Ja, noch ist ja nichts verloren. Da ist ja noch vieles möglich. Ich meine, Modric in seinem Alter muss sich ja erstmal warm spielen. Da ist ja ein Spiel verschenkt. Das muss man alle sportlich sehen. Und die Preußen haben ihr Pulver vielleicht ja auch schon längst verschossen. Also wir wollen das mal abwarten. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht unser Thema. Aber Chris und ich können da tatsächlich nicht so ganz aus unserer Haut. Gefühlt schreiben wir bei jedem Spiel mittlerweile hin und her. Und auch bei Clash at the Castle haben wir tatsächlich zusammen angefangen, die Show live quasi parallel zu gucken. Als es dann hieß, Cody hat das Opening-Match, da wollte ich am liebsten schon komplett das Ganze canceln, hab's dann aber positiv gesehen und dachte, Mensch, wenn ich jetzt das Opening-Match mit Cody schon gleich weg habe, dann bleibt ja für morgen, also für den heutigen Sonntagmorgen, für mich dann entsprechend positiveres Restpotenzial der Show, sodass ich dann ein bisschen versöhnt war. Und als das Cody-Match und das Damen-Tag-Team-Match zu Ende war, habe ich mich dann von Clash at the Castle auch dann verabschiedet und lieber noch ein bisschen Italien gegen Albanien geguckt. Das schien mir nach der Cody-Dosis gleich zu Beginn angemessen. Aber wie gesagt, die Show ist jetzt zu Ende geschaut. Es ist, finde ich, rückblickend eine durchaus interessante, da geht schon los mit der Aussprache wieder, eine durchaus interessante Show gewesen und wir wollen sie mal Revue passieren lassen. Natürlich haben Chris und ich uns die Kick-Off-Show überhaupt nicht gegeben. Es ist offensichtlich auch überhaupt nichts passiert. Also 2 Stunden Pre-Show ist schon pervers. Ich weiß nicht, wie oft Big E und Kevin Owens da irgendwie die gleichen Phrasen bemühen durften. sah auf jeden Fall sehr, sehr schwierig aus tatsächlich, diese ganze Angelegenheit. Und deswegen habe ich sie auch nicht geguckt, insbesondere deswegen nicht, weil ja eh noch ein Fußballspiel nebenbei lief. Wer wird denn sich sowas da angucken? Ja, aber Main Show war dann, ich habe es eben schon angedeutet, tatsächlich der von uns als potenzieller Main Event im Vorfeld gehandelte, als im Vorfeld gehandelte potenzielle Main-Event-Match zwischen Cody Rhodes und gegen AJ Styles als I-Quit-Match. Und ich würde mal vorschlagen, das wollte mal ein bisschen variieren. Ich habe das mit Chris im Vorfeld überhaupt nicht abgesprochen. Normalerweise fange ich ja an und laber da irgendwie was über die Matches mir zurecht. Und dann werfe ich Chris da die Brocken und er muss gucken, was er draus macht. Von mir aus können wir das heute mal umschalten, dergestalt, dass Chris mal mit dem ersten, dritten und fünften Match sozusagen die ersten Worte bekommt. Das sind auch tatsächlich, wie ich finde, die interessantesten Matches des Pay-Per-Views, sodass ich hier quasi, um mit Damian Priests Worten zu sprechen, den ganzen Trash sozusagen übrig bekomme. Das bezieht ja nicht auf die anderen Matches, sondern ja auf sein Bein. Dazu aber später mehr. Und deswegen würde ich sagen, Chris, moderier doch mal an das erste Match. WWE Championship Cody Rhodes gegen AJ Styles in einem I-Quit-Match.
Ja, vielen Dank. Du verwöhnst mich richtig an diesem Sonntag. ja, wir haben in der Preview ja schon unsere Bedenken, sage ich mal, geäußert. Ein Universal WWE Championship I-Quit-Match. Eine Stipulation, die schwierig ist, sage ich mal, für jede Paarung, aber vor allem natürlich bei einer Paarung, wo wir nicht so warm geworden sind. Cody Rhodes, der WWE-Champion, ein bisschen in Schutz genommen haben wir ihn. Es ist eine Regentschaft, die eigentlich so, es gibt fast nichts, was man besser machen kann. Die Gegner sind gut, die Matches sind gut. Also, das nehme ich vorweg. Das war auch hier ein gutes Match. Aber es war auch ein sehr langes Match. Es war ein sehr langes Match und meine Befürchtungen im Vorfeld und auch während des Matches waren, oh, lass bitte nicht Familie Angles und lass bitte nicht das I Quit folgen aufgrund einer möglichen Aktion, die der Heel nicht abbekommen möchte. Das habe ich unter Cena viel zu oft gesehen. Ich habe beides bekommen, dankbarerweise von WWE, aber wir können ja ein bisschen aufs Match eingehen, beziehungsweise die Crowd ist ja sowas wie ein Movement gestartet worden, vielleicht nicht von Frankreich, aber ich denke, ab Frankreich ist jetzt sowas wie eine Rivalität der Länder, Staaten gekommen. Wer ist lauter, wer ist kreativer? Und ich denke mal, mir hat es bei dem Match geholfen, es kurzweiliger zu empfinden, weil du während den Pausen auch ein bisschen auf die Fans achten kannst. Gibt es vielleicht neue Reaktionen bei Cody oder gibt es interessante Chants? Sie haben jetzt nicht enttäuscht, war super laut. Sie haben auch eine Dezibel-Analyse oder so einen Button links unten gehabt, der sagt, wie laut es ist. Ganz nett.
Der auch aber absolut nicht authentisch war, by the way. Also als ja. Beim Main Event kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber das, nur das wollte ich nur nicht in Vergessenheit geraten lassen.
Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden. Aber jetzt unabhängig davon, dass wir schon privat drüber gesprochen haben. Es ist ein Movement, das niemand gebraucht hat. Also für mich ist ja Fanreaktion etwas eher Spontanes. Also ich erinnere mich ja an Chicago und Punk gegen Cena bei Money in the Bank und das hat man einfach nicht erwartet. Und plötzlich ist es super laut und niemand will Cena sehen und Punk ist irgendwie der Superhero. Mittlerweile ist es fast eine Norm geworden, was auch okay ist. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie alles ins Negative oder in den Dreck ziehen, aber es ist ein Movement, das ich nicht gebraucht habe und es nimmt vielleicht einfach die authentischen Reaktionen weg. Denn es ist gefühlt wie das Applauszeichen bei einer Talkshow, bitte jetzt laut sein, denn WWE ist im Lande. Aber unabhängig davon, AJ kommt rein, ich mache die Musik noch immer nicht, Cody kommt rein, die Fans singen brav mit, ist auch ein Lied, das man gut mitsingen kann. Und es geht los und es waren, würde ich mal sagen, für Triple H-Ära ein Match, das sehr für ihn steht. Also es ist deutlich brutaler. Also ich denke, unter Vince McMahon und den strikten PG-Regeln wäre hier nicht viel gegangen. Sie sind jetzt nicht aufs ganz Brutale gegangen. Also als die Handschellen gekommen sind, die ich übrigens überhaupt nicht mehr sehen möchte bei No-DQ-Matches in der WWE. Es ist viel zu verbraucht, diese Handschellen-Situation. Aber das ist eine persönliche Sache, möchte ich auch nicht zu sehr in die Bewertung des Matches mit einfließen lassen. Aber als ich diese Sackerl gesehen habe, gesagt, oh, kommen jetzt die Thumbtacks auch noch. Aber es waren dann die Handschellen. Ich glaube, die Fans in der Halle haben sich auch was anderes erwartet. Auch ein blutender Cody. Ich weiß nicht, ob das ein Blade-Job war. Ich glaube, bei ihm schon. Bei Styles, glaube ich, war es sogar eine echte Verletzung. Aber da sieht man keine panischen Referees, die sich die Handschuhe anziehen, weil Vince McMahon ihnen ins Ohr brüllt. Man achtet, also die Kamera achtet auch sehr drauf. Also es ist eine deutliche Veränderung. Natürlich die Stuhlschläge auf den Kopf, die sind weg, was auch sehr gut ist. Aber die beiden haben sich nichts gegeben. Man hat auch die Wunden am Körper gesehen. Also es war richtig intensiv, es war brutal. Ein heftiger Spot, den Styles genommen hat, als er den Phenomenal Forearm zeigen wollte, da hat Cody den Stuhl gegen ihn geworfen. Er knallt zunächst auf das Seil und dann durch den Tisch, sah sehr gut aus. Auch eine Aktion, die hast du, glaube ich, auch angesprochen, ich weiß nicht, wie sie heißt, wo sie beide im Suplex-Halt sind und dann über das oberste Seil purzeln.
Ich glaube, es war ein ganz normaler Back-Suplex nach draußen.
Genau, Back-Suplex nach draußen, vielen Dank. Und ist natürlich eine heftige Aktion, vor allem, da muss man echt aufpassen. Die Fans waren super drin tatsächlich und ja, es kam das Angle mit Mama Rhodes, hat AJ 3 Backpfeifen verpasst irgendwie, sah es witzig aus, was ich sage.
Ja, eine erbärmlicher als die andere, ja, muss man sagen.
Vor allem, sie hat sich währenddessen immer hingesetzt und dann wieder geliefert. Auf jeden Fall, das hat man, ich habe dann irgendwie so gedacht, okay, wird man vielleicht die Mutter einsetzen, damit Cody aufgibt, aber ja, man hat sich nicht dafür entschieden. Und die Handschellen, die gegen Rhodes benutzt wurden, wurden dann ja, gescheiter eingesetzt, würde ich mal sagen. Er wurde an das Seil quasi angehängt, konnte dann nichts mehr machen, wurde ordentlich verprügelt mit dem Stuhl, sehr brutal, also da nimmt man sich nichts. Ich denke, da kann man auch nichts sagen, sondern das nimmt man einfach. Hat noch nicht gereicht, auch glaube ich drei Crossroads, die nicht zum Sieg geführt haben, ist natürlich auch so eine Sache bei I-Quit-Matches, wenn ich, weiß nicht, ein AKO bekomme und ich habe eine Zeit durchzupusten, dann werde ich nach 10 Sekunden nicht sagen, I quit. Ja. Deswegen, ich werde auch WWE in den Schutz nehmen, auch wenn sie sich selbst die Stipulation antun, ist natürlich schwierig, aber dann kommt das, was ich befürchtet habe, die Stahltreppe. Und die Gefahr, die Styles sieht, der ist ja komplett verrückt, der wird mich ja hier mit der Stahltreppe attackieren. Und dann kamen die ja, befürchteten Worte von Styles, I quit, und das Match war zu Ende. Unabhängig von den Protagonisten und davon, dass ich eigentlich das bekomme, was ich erwartet habe, es war deutlich brutaler, als ich es erwartet habe, tatsächlich. Unzufrieden war ich halt irgendwie mit dem Ende, weil es sehr unkreativ ist. Also wenn ich ein I quit-Match habe, dann... so blöd es klingt, lass es in der Submission enden, ja. Weiß nicht, schnapp dir eine Kette und leg sie ihm um den Hals oder um den Mund. Ich glaube, Hals ist verboten noch immer, um den Mund. Und dann, glaube ich, kannst du da ja, authentischerweise so einen Finish bringen. Fast eine halbe Stunde durch die Fans für mich nicht so, ja, lange angefühlt, aber trotzdem ein Ticken zu lang. Und am Ende steht halt, ja, wahrscheinlich ein sehr gutes Match, ein Match, das Dave wahrscheinlich gut bewerten wird. Bei mir, ich weiß nicht, 3,5 Sterne, ich kann 4 nicht geben, weil ich einfach nie drin war. Null Spannung, also ich glaube, wir hatten auch dazu eine User-Frage, auf die wir vielleicht eingehen. Es ist wenig Spannung, es ist ein Aufbau, der zugegeben besser war als das Backlash-Match. Und ich habe dieses Match auch besser als das bei Backlash empfunden tatsächlich, nur... es ist etwas, wo man halt nach einem Monat nie wieder drüber reden wird. Es ist ein Match, das so vergänglich ist und wie das Sand in deinen Händen, es wird durch die Finger zerrinnen und nichts bleibt mehr übrig. Also ich werde mich an den Spot erinnern durch den Tisch, klar, und ich möchte den beiden auch nichts nehmen. Das Eisbad danach war sicherlich nötig bei beiden und das möchte ich auch hervorheben. Und ich denke... die Fans in der Halle und auch viele Fans, die ich auch hier zuhören vielleicht, werden das als ein sehr, sehr gutes Match empfunden haben. Das kann ich mir überaus vorstellen. Allerdings, wie gesagt, fühl ich es nicht, es catcht mich nicht. Es ist wirklich so das Abflachen des Adrenalins nach Mania bei mir, muss ich sagen. Deswegen ist es auch komplett persönlich. Aber unterm Strich ein hartes Match, auch ein gutes Match, aber ein Match, das diese Regentschaft für mich weiterhin in einem, in eine Phase weiterträgt, die zwar schwer zu greifen ist, aber für mich irgendwie deutlich zusammenzufassen. Alles richtig gebuckt, nur ich und der Champion, wir werden so schnell nicht warm miteinander. Der Fallout mit Solo, um das abzuschließen, und der Bloodline wird wahrscheinlich zum SummerSlam-Match führen. Wird wahrscheinlich ein Thema in den nächsten Podcasts, aber interessant, aber ein mögliches Ende für Solo und die Bloodline 2.0, denn Cody und seine Regentschaft, die werden wahrscheinlich weit drüber hinaus anhalten. Aber an sich, wie gesagt, das sind meine Meinungen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich bleibe mal bei meinen 3,5 Sternen, das vielleicht zu wenig ist für so, für dieses Match.
Ist natürlich geflunkert. Du weißt genau, wie ich es gesehen habe, weil wir uns da ja die ganze Zeit drüber ausgetauscht haben. Aber ganz kurz, wir werden, da bin ich vollkommen bei dir, über Solo und Cody natürlich noch ausführlich in der Zukunft zu sprechen haben. Da freue ich mich tatsächlich auch drauf, nicht auf das Match, sondern dass wir drüber sprechen. Ich halte die Ansetzung genauso, also falls sie denn kommt, wir wissen es ja gar nicht, ne? Aber ich halte sie genauso für genauso folgerichtig wie dumm, denn es macht schon Sinn, Solo gegen Cody zu stellen, aber natürlich wird Solo nicht gewinnen und damit ist auch das Civil War Match ein Stück weit ja weniger spannend, wenn da Solo als Loser auftaucht gegen Roman. Wer soll denn das dann noch ernst nehmen sozusagen? Also gucken wir mal, ob es überhaupt diese Paarung gegen Cody gibt oder ob man einfach nur für irgendwelche B-Pay-Per-Views, wir haben ja noch irgendwas, nee, Money in the Bank ist der nächste, da ist schlecht mit B-Pay-Per-Views ja, sozusagen.
Ja, 6. Juli, genau.
Ja. Ja, oder du machst ein Six-Man-Tag oder so ähnlich für Money in the Bank, kannst du ja immer machen. Muss ja nicht immer Cody immer einen Titel verteidigen. Also ich halte diese Titelverteidigungsmatches eh für blöd, weil sie ja eh keiner kauft. Und so ein Triple-Threat-Match gehört zwar eigentlich, oder Six-Man-Tag gehört zwar eigentlich in den Weekly, aber meine Güte, das kannst du auch auf ein Pay-Per-View bringen, meines Erachtens. Aber schauen wir mal, was da passiert. Aber falls dann Solo das Titelmatch wirklich gegen Cody bekommt dann, und dann verliert, dann ist natürlich auch das potenzielle Civil War Match ein Stück weit ja angeknackst, will ich mal sagen. Aber das ist Zukunftsmusik, da sind wir noch lange, lange, lange nicht. Wir bleiben bei der Gegenwart oder besser gesagt bei der jüngsten Vergangenheit. Und da würde ich tatsächlich das, was Chris gesagt hat, grundsätzlich genauso sehen. Ich sehe es nur etwas kritischer tatsächlich. Was die Matchqualität angeht, habe ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Das war genau das, was wir erwartet haben. Das war sehr, sehr gut geführt. Es floss nicht ganz so gut, wenig überraschend finde ich, wie das erste Match. Das ist auch ein Stück weit der Stipulation geschuldet. Interessant finde ich tatsächlich bei Styles, wenn ihr bei uns auch im Bericht im Forum oder auch auf der Startseite das Thumbnail euch anguckt, wo Mama Rhodes gerade Styles so eine Ohrfeige andeutet, in Anführungszeichen. Also von der Rückenansicht sieht Styles ja fast aus wie Bane aus den Batman-Comics. Also das ist ja richtig muskulös aufgebaut. Und auch beim zweiten Thumbnail sieht man das. Der Typ ist Mitte, Ende 40 und hat nochmal richtig aufgebaut und draufgelegt. Wir wissen nicht genau, warum. Ob er sich für Japan fit macht oder ob er das einfach jetzt so machen will, machen muss. Hoffen wir mal, dass es alles legit ist, denn da ist schon wirklich ordentlich Masse aufgebaut worden. Hat jetzt mit dem Match nichts zu tun gehabt, ist mir nur einfach tatsächlich so aufgefallen. Das, was aber auch so ein bisschen vielleicht zeigt, diese Stiffness, dass Styles da auch körperlich so ein bisschen aufgebaut hat, um hier vielleicht auch so zwischen den Zeilen anzudeuten, jetzt wird es ein bisschen härter, guck mal an, wie fit ich bin, ist natürlich sehr weit hergeholt, der Vergleich oder diese Vermutung, bin ich mir auch natürlich drüber im Klaren. Aber das Match als solches ist trotz aller meines Erachtens Relativierung im Vergleich zum ersten Match immer noch ein wirklich gutes Wrestling-Match gewesen. Leider war es eben ein Quit-Match. Leider ist Cody immer noch Champion und leider war deswegen auch überhaupt keine Spannung drin. Es gibt für mich nur ein einziges Szenario, in dem ich ein I-Quit-Match gut finde. Und da müssen zwei Komponenten zusammenkommen. Also A, es muss bei WrestleMania stattfinden und B, The Rock muss dabei sein. Dann wäre ich wohl involviert, was ein I-Quit-Match angeht. Hier bin ich es 0,0. Und ich finde auch, man hat es auch wirklich verbockt, muss man sagen, diese Geschichte. Einmal das mit Mama Rhodes, hochgradig bescheuert. Ja, also es nervt mich, genau wie Chris, immer sehr, wenn man dann irgendwie noch Eltern, Geschwister, Ehefrauen, Söhne oder so mit einbaut oder Töchter. Jetzt war es eben Mama Rhodes und das muss man leider auch sagen, Mama Rhodes ist nur dann cool, wenn Dwayne Johnson auch irgendwie dabei ist. Der hat das Ganze sich ja auch ausgedacht. Und du hast es sehr schön gesagt, Styles sieht hier in jeder Hinsicht hochgradig bescheuert aus. Cody ehrlich gesagt auch nicht viel besser, denn du hast es angedeutet, Styles hätte eigentlich Mama Rhodes sich krallen können und auf diese Weise irgendwie Cody zum I Quit bringen können. Er ist ja extra nochmal aus dem Ring wieder raus und hat sich einen Stuhl geholt und ist auf Mama Rhodes zugegangen, hat sie angeguckt und ist dann wieder weggegangen. Sag ich ja, sauber, Styles, das ist mal Badass, ja. Also natürlich bleibt er dann auch hier Political Correctness mäßig höflich und polite und greift natürlich das ältere Mütterchen nicht an, was ein Badass Heel natürlich sofort gemacht hätte, ja. Also ein Ric Flair hätte keine 2 Sekunden drüber nachgedacht, ja, oder ein Shawn Michaels zu seinen besten Zeiten.
Mann,
oder?
Orton hätte ihn einen Punt-Kick verpasst.
Ja, Punt-Kick oder RKO und dann den Punt-Kick. Also da gibt es ja Mittel und Wege, wie man das alles machen kann. Aber wenn man hier schon so ein bisschen auf Hardcore und Böse und Brutalität geht, dann sollte man sowas nicht erst anteasen. Ja, dann sollte man es gleich lassen. Es gab auch null Mehrwert für diese dusselige Aktion. Also eigentlich sahen da alle beide doof aus. Nicht viel besser dann das Finish, wo Styles als angsterfüllter Heel 50 Millionen Mal I Quit schreit und Cody als bester Hulk Hogan John Cena Face Heel haut ihm trotzdem die Treppe in die Fresse danach. Also es hat gleich mal überhaupt gar nichts gebracht, dass er da jetzt I Quit geschrien hat, denn er hat dann trotzdem die Treppe noch schmecken dürfen. Nicht wirklich die feine, facige Art. Allerdings will Cody uns hier bestimmt seine Entschlossenheit und seine It's getting personal und ich kann es nicht mehr hören. Also same old Cody-Shit sozusagen. Wer Codys Regentschaft gut findet, wird auch dieses Match gut finden. Man muss das wohl tatsächlich so sagen, auch wenn ich mit Cody, wie gesagt, nie, auch nur in irgendeiner Form klargekommen bin und wohl auch nie klarkommen werde. Er ist das mit Abstand größte Babyface seit John Cena in seiner Prime. Das muss man einfach sagen. Er ist ein Company-Guy, er ist der Franchise-Guy, er funktioniert, er verkauft, er hat das langweiligste Gimmick ever, finde ich, aber es ist over wie nix und er muss eigentlich nur seine Show abspulen. Sein Superstar-Status steigt damit von Show zu Show. Im Moment ist das wirklich ein Perpetuum mobile, das kriegst du auch nicht irgendwie jetzt erstmal gebremst. Es wird sich irgendwann natürlich totlaufen, aber ich befürchte, diese Zeit ist wohl noch lange, lange nicht da und seitdem ist Cody eben die eierlegende Vollmilchsau oder wie man sagt. Also der Junge ist einfach jetzt over, er ist der Star, er funktioniert, er verkauft und er ist das größte Babyface seit John Cena und das muss man eben dann auch mal einfach neidlos anerkennen. Das tue ich auch. Ich wünsche auch ihm tatsächlich, dass es auch so weitergeht und WWE sei es ja auch herzlich gegönnt. Mir wünsche ich es eben nur nicht, weil ich es einfach langweilig finde. Und die Fans sind natürlich nach wie vor gespalten. Ich will die Platte jetzt nicht schon wieder auflegen, die Arie habe ich 10.000 Mal gesungen und deswegen war das Match für mich genau das, was ich im Vorfeld erwartet habe. Es hat mir überhaupt nichts gegeben, obwohl es wirklich gut geworkt war. Es war safe, eines der besseren I-Quit-Matches. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Die Hunter-Aspekte hast du, finde ich, völlig zu Recht angesprochen, die dieses Match auch einen Tick besser gemacht haben, als es sicherlich unter der Vince McMahon-Fuchtel gewesen wäre. Alleine, ich wollte von Sekunde 1, dass es zu Ende geht. Das ist mein persönliches Problem. Muss ich mit leben. Ihr werdet das Match entweder gut oder schlecht gefunden haben. Vielleicht auch einfach nur, ja gut, geht so. Aber es ist eben schwierig, wenn du ein Match hast, das du A, schon mal hattest, das B, keine Stimmung hat, C, ein Equip-Match ist und D, eine halbe Stunde läuft. Das ist dann eben so eine Sache. Einziges Highlight für mich, ich habe gelernt, dass Cody Rhodes Women's Tag Team Champion ist und Talent Name heißt. Da musste ich ein bisschen schmunzeln beim Anfang. Aber meine Güte, sowas kann passieren. Unter Vince McMahon wäre die Person sofort on stage geköpft worden. Diese Zeiten sind vorbei. Vielleicht wird die Person jetzt nur entlassen. Okay, das war das Opening-Match. Und ich glaube, Chris und ich sind uns hier tatsächlich auch einig. Euphorisch waren wir nicht. Wrestlerisch anerkennen tun wir es. By the way, der Back-Suplex, den du angesprochen hast, der ist, also da musst du wirklich Vertrauen haben in deinen Partner, um so ein Move zu machen. Wirkte auch ein bisschen, ich will nicht sagen, dass sie am Struggeln waren, aber es wirkte nicht komplett sauber und das dann entsprechend aufzulösen, war eine super Sache. Also so ein Back-Suplex aus dem Ring hinaus, gerade wenn es ein bisschen hakt, der kann brandgefährlich werden. Und es wirkte teilweise auch bei dem Ding, dass nicht alles ideal lief. Sie haben es dann trotzdem sauber gelöst. Das zeigt eben auch A, wie gut die beiden sind und es zeigt auch B, dass sie sich vertrauen und dass sie dann solche Sachen auch auflösen können. Stichwort sauberes Arbeiten. Das ist die Überleitung zum zweiten Match. Nee, doch, ist die Überleitung zum zweiten Match. Das darf ich dann ja anmoderieren. Hurra! Also, es war das Triple Threat Tag Team Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Shayna Baszler und Zoe Stark waren, ich sag mal, als Auffüllkanonenfutter in Anführungszeichen da. Wir dachten auch, dass das für die Unholy Union gilt, für Isla Dawn und Elva Fire, die gegen Bianca Belair und Jade Cargill angetreten sind. Mein erster Eindruck, von Anfang an habe ich dieses Match deutlich frischer wahrgenommen als den Opener. Das haben Chris und ich in der Preview auch so ein bisschen erhofft. Ich will nicht sagen, wir haben es erwartet, aber wir haben es erhofft. Wir haben auch gesagt, dass das hier natürlich botchmäßig herausfordernd werden könnte. Und wir wurden sozusagen nicht enttäuscht, was das anging. Meine Güte, die haben ja von Anfang an übelst gebotcht. Und es wurde gegen Ende hinaus noch schlimmer. Also gerade Jade Cargill und auch Bianca Belair haben sich da wirklich nicht zurückgenommen. Besser gesagt, sie standen an der Spitze der Bewegung, was Botch-Festivals angeht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Move da sein sollte, den Jade Cargill da von den Top Ropes gemacht hat. Irgendein Spring Break, was weiß ich, soll es ein Flying Forearm werden, ein Flying Clothesline? Ich habe keine Ahnung, werde es auch nie erfahren, weil sie abgerutscht ist und sich dabei fast den Nacken gebrochen hat. Noch schlimmer war Bianca Belairs Spot vom obersten Seil, wo sie, glaube ich, selbst nicht genau wusste, was das sollte, mit dem Knie, wo sie auch nicht wusste, wie sie landet. Es sah fast aus, als ob sie sich selbst auch dabei fast das Genick gebrochen hätte. Wenn ihr die Show gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, welchen Spot ich meine. Und danach ging es auch dahin. Also das war wirklich jede Sekunde, also es war positiv, muss man sagen, es hätte jede Sekunde irgendwas passieren können. Negativ, leider passierte auch gefühlt jede Sekunde was. Und leider war es nicht immer das, was eingeprobt war. Also das war gefährlich. Das war beim Zugucken teilweise herausfordernd. Für die Workerin wird es noch herausfordernder gewesen sein. Gerade auch deswegen, weil alle alles geben wollten. Also gerade für Isla Dawn und Elba Fire. Gerade Elba Fire wirkte auf mich hier noch die sicherste von allen, mit Abstand die sicherste von allen, die hier ja auch quasi ihren Moment haben sollten, so random er dann auch kam. Sie haben das Match ja tatsächlich auch gewonnen. Chris und ich haben beide, glaube ich, zeitgleich random uns über WhatsApp geschrieben. Und ja, das war natürlich toll. Und in dem Moment hätte ich eigentlich wissen müssen, dass McIntyre wohl nicht den Titel gewinnt. Allerdings war ich mir zu dem Zeitpunkt trotzdem sicher, dass er ihn gewinnt, weil es war dann ja auch klar, dass McIntyre im Main Event steht. Und für mich war klar, wenn McIntyre in Schottland im Main Event steht, gerade wenn er vor 2 Jahren verloren hatte, muss er den Titel gewinnen. Interessiert ja eh keinen. Aber dazu kommen wir erst später. Ja, also wir haben ein hochgradig gebotschtes Match. Man muss heilfroh sein, dass Bianca Belair weder sich noch andere bei dem Move, den ich gerade angesprochen habe, verletzt hat. Für Jade Cargill war es der übliche Spot, den sie pro Match auch hat. Ja, man muss jetzt gucken, wie es für die beiden weitergeht. Nach dem Match wirkten sie jetzt nicht so, als ob die eine der anderen da schlimmste Vorwürfe macht. Sie haben sich facemäßig sozusagen selbst ein bisschen getröstet und kauerten nebeneinander. Baszler und Zoe Stark haben ihren Stiefel runtergeworkt. Ja, und die Unholy Union sind jetzt Tag-Team-Champions. Nicht so glücklich, will ich mal sagen. Nicht, weil ich es den beiden nicht gönnen würde. Wir haben sie in der Preview ja wirklich overgebracht und gehypt. Aber weil es einfach schlecht aufgebaut bis nicht aufgebaut ist. Sehr gut haben die Moderatoren, Kommentatoren hier, finde ich, tatsächlich die beiden overgebracht in Bezug auf NXT UK-Vergangenheit in Bezug auf Erfahrung und wie dominant sie auch waren, alles gut. Aber da hätte man vielleicht im Main Roster das eine oder andere etwas besser machen können. Also es ist für mich jetzt hier nicht so mit roter Faden, muss man sagen. Jade Cargill und Bianca Belair hätten jetzt bei dieser Show nicht die Titel unbedingt verlieren müssen. Es wirkte auch random, dass sie sie verloren haben, auch die Art, wie sie sie verloren haben. Auch wenn man das natürlich ganz süß inszeniert hat, dass, ich glaube, Isla Dawn hat den Pin geklaut letzten Endes. Aber jetzt sind sie eben genauso random Champion. Also viele offene Fragen und natürlich auch die Frage, Chris, damit übergebe ich mal an dich, ob das alles überhaupt irgendwas zu bedeuten hat. Schauen wir mal.
Ja, tatsächlich wird das die Zukunft zeigen über diese Tag Team Titel. Vollkommen richtig von dir angesprochen, das Thema bei einem solchen Titelwechsel ist halt, dass die Contender nicht aufgebaut wurden. Ja, das waren, wir haben 2 Wochen bekommen. Das ist so, das kapiere ich nicht. Also ich weiß schon, dass das wahrscheinlich Backstage drunter und drüber geht, aber alle bezeichnen das Klima im Moment sehr angenehm. Die Show steht und sie wird nicht 5 Minuten vor Beginn oder währenddessen umgeschrieben. Heißt, Clash in the Castle oder Clash of the Castle steht irgendwie seit einem Jahr oder halben Jahr fest. Du weißt, du hast ein paar Schottinnen oder Leute aus dem Vereinigten Königreich, sagen wir mal so, unter Vertrag. Das heißt, die Chance ist gut, dass die Crowd hot sein wird und du kannst ihnen etwas geben. Also man baue sie ein bisschen auf. Gib ihnen 2, 3 Siege im Vorfeld und dann kann ich mit dem hier besser leben. Ich nehme ihn in dem Moment auch nicht weg. Es war auch ein sehr schöner Moment mit den Blumen und echte Emotionen im Wrestling sind natürlich immer etwas sehr, sehr Schönes. Heißt, das ist etwas, was man den Ganzen auf jeden Fall positiv entnehmen kann. Allerdings kommt es halt blöd für die Dame Cargill, über die wir natürlich hier reden. Das Match an sich, ich muss sagen, genauso wie du, empfand ich es eigentlich sehr gut, frisch. Es waren die Botches drin und es waren auch krasse Botches drin tatsächlich. Ich denke, das liegt halt daran, dass wir sehr viele motivierte Damen hatten, aber auch dadurch, dass da Action, Action, Action kommt. Also es war wenig Zeit für Pausen, das, was Orton so gern hat. Aktion, Pause, 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 Aktion. Das hatten wir hier nicht, aber trotzdem Botches habe ich irgendwie das Ganze als frisch empfunden. Also das Match hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nur das Beste an Belair und Cargill irgendwie waren sogar ihre Reaktionen danach. Also das haben sie eigentlich ganz gut gespielt, muss ich sagen, so diesen Titelverlust. Bianca und Cargill, die so richtig entgeistert waren. Nur das Thema ist, wie macht man da jetzt weiter? Also diese Titel, ich werde Triple H eines geben, die Titel sind um 1% sicher wertvoller geworden, seitdem er da ist. Ja, sie sind regelmäßig in den Pay-Per-Views, sie bekommen. Es gibt auch viele Tag-Teams mittlerweile und die Aufmerksamkeit ist definitiv größer. Nur die Teams sind für mich halt so random und schwach, weil du sie halt nicht aufbaust. An sich, die Technik, das haben wir gesehen, vor allem Alba Fire, die ist da. Und das könnten richtige Klassiker werden eigentlich. Vor allem, du hast ja mit Belair und Cargill eigentlich auch saubere Wrestlerin. Oder Shayna Baszler und Zoe Stark sogar noch mehr. Unabhängig von diesen Titeln, wir werden sehen, wie die Unholy Union das macht, ist das Team um Belair und Cargill halt so für mich jetzt noch mehr kaputt. Ich habe das Team zwar nie gebraucht, aber wir haben es bekommen und dann verlierst du den Titel halt sehr, sehr random. Also unabhängig von den Blumen und dem schönen Moment, das ist brutal random. Und Cargill eine Niederlage zu geben, so früh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber keine Ahnung, ich habe sie wieder als einen Star empfunden. Ich finde es blöd, dass ihre Entrance immer geschortet wird von Bianca. Und ich finde, man hat das Momentum leider ziemlich getötet. Wie macht man jetzt weiter? Bekommen sie die Rückmatch? Holen sich die Titel nochmal? Hat das einen Sinn? Also ich muss sagen, ich bin am Ende meines Lateins ein bisschen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man Backstage sich auch denkt, ja, du, wir haben eigentlich hier jemanden, den kannst du halt irgendwie benutzen, aber sie ist noch zu grün. Also warten wir noch ab, vielleicht wird es irgendwann was, wenn nicht, zumindest ist sie nicht bei AEW. Im Moment sieht das für mich so aus und das ist sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, unabhängig von diesen Botches im Ring, für mich ist sie immer noch jemand, der ein Singles-Wrestler-Push braucht oder Wrestlerin und ich denke, du kannst das besser kaschieren, du kannst daraus viel Besseres machen. Also, vielleicht sehe ich da auch zu positiv, ich bin irgendwo auch ein Fan, aber keine Ahnung. Ich denke, WWE hat es mit anderen Superstars auch sehr gut hinbekommen. Ich meine, Kane hat eine super Karriere gemacht mit begrenzten Mitteln, sage ich mal. Also am Ende steht ein Match mit Botches, aber es war für mich frisch. Es war gut und hat einen schönen Moment für diesen Pay-Per-View geboten. Also bin ich jetzt nicht unzufrieden, nur die Zukunft für diese Titel sehe ich noch immer sehr düster. Und ja, Belair und Cargill, gibt es einen Heel-Turn von Belair, die sagt, ja, du pass auf, das war jetzt Shit von dir, du bist schuld. Und wir kriegen ein Match beim SummerSlam. Ich hätte jetzt nichts dagegen. Es ist für mich ein Mania-Match. Beziehungsweise es war ein Mania-Match. Mittlerweile ist es kein Mania-Match. Also hätte ich kein Problem, wenn sie beim SummerSlam aufeinandertreffen. Nur, es wäre mir halt irgendwie egal, weil es ist kein Impact drin. Egal, wer turnt. Und das ist so irgendwie... Am Ende passen die beiden dann doch sehr gut zu diesem Titel und das ist eigentlich eher tragisch.
Ja, ich finde, du hast was Schönes gesagt. Das Selling nach dem Match von Jade Cargill und Bianca Belair hat mir auch ziemlich gut gefallen.
Ja, das also war sehr gut.
Ja. Haben sie wirklich gut gemacht. Es wirkt fast so, als ob die irgendwie doch miteinander einigermaßen klarkommen, aber es nicht irgendwie on-air rüberbringen können. Das ist natürlich besonders fürchterlich. Also, sie kommen überhaupt nicht miteinander klar und bringen es dann on-air tatsächlich ganz gut rüber. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube fast Ersteres, denn man sieht auch in den sozialen Medien jetzt relativ häufig auch Fotos, wo sie da irgendwie zusammen irgendwie im Wasser planschen und so und da irgendwie Urlaub machen und war jetzt kein Urlaub, wird ein WWE-Fotoshooting sein. Das müsste man alles jetzt genauer evaluieren. Also wenn die beiden sich wirklich, wenn sie auch privat ganz gut miteinander umgehen können, dann können sie es echt on-air gut kaschieren sozusagen. Also ist egal. Ich weiß nur, dass das als Tag-Team nicht so richtig bei Chris und mir gefunzt hat, dass das Post-Match-Selling gut war, überraschend gut, wie gesagt, und dass sie eben teilweise jetzt auch auf Fotoshootings da wohl auch zusammen unterwegs sind. Wir müssen jetzt gucken, wie viel das wirklich private ist oder company-related. Das müsste man verifizieren. Habe ich jetzt nicht so Lust. Ist auch nicht so wichtig. Man muss eben gucken, wie es jetzt weitergeht. Bisher war es doch sehr holpernd. Für mich ist Cargills Momentum tatsächlich auch weg, muss man ganz deutlich sagen, weil dafür ist sie jetzt schon viel zu sehr Tag-Team-Random-mäßig runtergerockt. Und da müsste man eigentlich einen Restart machen. Aber es ist eben so, ihr kennt den blöden Spruch, es gibt keine zweite Gelegenheit für einen ersten Eindruck. Und das ist jetzt eben eine gewisse Herausforderung. Ja, Chris, damit bist du jetzt wieder dran. Drittes Match.
Ja, vielen Dank, sehr gerne. Intercontinental Championship. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, fünf Matches sind brutal angenehm, weil du bist relativ schnell durch. Eine Floskel, die ich sehr gerne drauf habe und die feuere ich auch heraus. Also man sieht, ich würde sehr gut zu WWE passen, das Ausschlachten kann ich. Sami Zayn, der verteidigt gegen Chad Gable. Der wurde begleitet von Maxine Dupri mit einer Fußverletzung noch immer und Otis. Akira Tozawa war nicht da, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es erklärt wurde. Vielleicht in der Pre-Show.
Ich habe nichts gehört.
Ja, vielleicht bekommen wir es in den Kommentaren nach dieser Aufnahme dann zu lesen. Was wurde im Vorfeld erwartet? Also Technik pur. Das sind zwei Techniker. Wir haben über Sami Zayns Charakter gesprochen, über Chad Gables Charakter. Werden wir jetzt nicht neu aufwärmen. Und ich habe das Match bekommen, was ich mir erwartet habe. Das war eine Viertelstunde einfach mal gutes Wrestling. Natürlich hat man auf die Involvierung von Otis und Maxine Dupri gewartet. Die kam dann auch nach, weiß nicht, so 16, 17, 18 Minuten. Da wollte Gable quasi die Hilfe von den beiden, unfaire Mittel, um zu gewinnen. Hat alles nicht funktioniert mit den Angles, die mich mittlerweile auch nerven. Ich war, wie gesagt, immer bei diesem Heel-Turn von Gable mal oben, mal unten und in den letzten Wochen war ich eher oben. Aber ich finde es super, super, super enttäuschend, dass man ähnlich wie beim Finish vom High-Quit-Match, sehr unkreativ wird. Also, das mit sich trotzen bei Otis wird halt irgendwann langweilig. Und wenn du es 4 Wochen machst, dann ist es spätestens beim Pay-Per-View etwas, was ich nicht mehr sehen möchte. Gleichwohl, und das ist halt dieses zweischneidige Schwert, Dupri, Maxine, hat schauspielerisch echt alles gegeben, um diese Fußverletzung zu sellen. Und Otis gibt ja auch sein Bestes. Das ist ja auch okay. Aber, ja, was soll ich sagen? Nach 22 Minuten und dem Hin und Her gab es dann den Helluva-Kick. Otis, sage ich, Gable musste den Pin fressen und verliert erneut. Post-Match-Selling erneut sehr gut bei Gable. Und das ist halt, dieses Bild würde ich sehr gern einrahmen und Triple H schicken und sagen, häng dir das ins Office. Und Book entsprechend, denn dieser Mann muss ein absoluter Superheel werden. Und wenn Leute im Internet oder sozialen Medien schreiben, Gable ist perfekt, um Prime Angle Heel Turn zu bekommen, ist er. Nur es muss aufhören, aus diesen, ja, doch mit einem Unterton eher komödienhaften Angles. Ja. Er muss dieses Gesicht, was er Postmatch hatte, quasi einrahmen und ihn so bucken. Er muss Dupree anschreien, sich von Otis lösen, Tozawa vielleicht sogar mit einer Attacke aus den Shows schreiben und sich die Creed Brothers holen und dann ein super Heel Stable gründen. Nur eine weitere Niederlage und eine Regentschaft von Sami Zayn, die weitergeht, die ich einfach irgendwie nicht brauche noch immer. Es ist so dieses Thema bei Sami Zayn, das hatten wir auch so die Wochen zuvor schon, deswegen werde ich mich da auch nicht weiter wiederholen. Zum Match an sich, das sind super Techniker. Und ich werde nie müde zu sagen, dass Gable, der übrigens absurd in Form ist, also Finn Balor hat Konkurrenz bekommen bei Leuten, die wenig Körperfett haben. Und Gable ist super fit. Und diese Germans. Oh. Vor allem ein German, den er gezeigt hat, wunderschöner Bogen noch von oben nach unten ins Cover. Ein Gedicht, ein Traum. Umso mehr stört es mich irgendwie, dass er hier den Titel nicht gewonnen hat. Ich glaube schon, dass man hier, auch wenn mich diese ganze Involvierung mit Otis und Maxine irgendwie genervt hat, die richtige Wahl gewesen wäre, weil dann hast du ein bisschen mehr Spielraum, um dieses Angle fortzuführen. Jetzt bleibt eigentlich nur eines, um das noch irgendwie zu retten. Gable muss die beiden absolut niedermachen und wahrscheinlich Otis irgendwie aus den Shows schreiben oder Tozawa und sich von denen trennen. Dann ist noch was zu holen, aber ich glaube nicht, dass Triple H diesen Weg gehen wird. Übrigens, Otis hat Dupree ähnlich wie damals Mandy Rose dann Backstage getragen. Also der Mann kann mit Frauen offenbar. Deswegen unterm Strich 22 Minuten, technisch wundervolles Match. Also wundervolles Match, da wurde ich auch von Sammy interessanterweise nochmal dran erinnert. Das vergesse ich bei ihm, dass er eigentlich ein unfassbarer Wrestler ist, nur es ist für mich bei ihm ein bisschen erledigt. Vielleicht so ähnlich wie Cody Rhodes tatsächlich. Kann machen, was er will, aber irgendwie will es nicht funken. Und am Ende ist es für mich eine vertane Gelegenheit, aber ein tolles Match. Nicht ganz Match of the Night, aber ich bin hier, ja, bin ich bei 4 Sternen? Ich weiß es nicht. Ich muss das noch mit mir durchsprechen. In der Zwischenzeit darfst du deinen Senf dazugeben.
Ja, vielen Dank. Also ich bin hier safe bei 4 Sternen, mindestens, aus den Gründen, die du auch schon angesprochen hast. Wenn man sich rein das Match als solches anschaut, die technische Execution und alles, Harmonie und so weiter, war das großartig. Und es ist auch bei Sami Zayn, wir haben ihn öfter schon zum Thema hier gemacht und deswegen will ich es heute auch nicht weiter vertiefen. Ich bin mit Sami Zayn im Main Roster nie wirklich warm geworden, muss man sagen. Sei es doch als Heel natürlich, ne? Also als Babyface nie richtig warm geworden. Sein Verschwörer-Gimmick, da fand ich überragend und ich heule auch jede Nacht wieder rum. Ja, das jetzt nicht, aber in jedem zweiten Podcast, dass ich ihn in diesem Gimmick 1000-mal lieber gehabt hätte, weil dieses Nervige eben ihm gut zu Gesicht steht, will ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Und obwohl ich mit ihm überhaupt nicht warm werde als Babyface, freue ich mich trotzdem immer für ihn, wenn er positive Reaktionen bekommt, weil Sami Zayn einfach ein netter Kerl zu sein scheint. So nehme ich das immer wahr. Und auch wenn ich mit seinem Run wenig bis gar nichts anfangen kann, freue ich mich trotzdem, wenn er so over ist und solche Reaktionen bekommt wie in Schottland. Gut, die haben fast alles abgefeiert, aber das soll dem Ganzen jetzt auch nicht irgendwie einen relativierenden Unterton verpassen. Sami Zayn war so over, wie ein Babyface nur over sein kann. Die Fans haben sein Theme lautstark mitten, das war Cody-Niveau von der Lautstärke her. Und da gibt's nichts zu meckern. So, so viel dann zum Overness-Faktor und wie sehr ich mich darüber freue, auch wenn ich mit Sami Zayn als Babyface nichts anfangen kann. Wrestlerisch, großartig. Die Germans hast du angesprochen. Das war da habe ich nämlich genauso wie du drauf geachtet. Die sind butterweich. Also safer kannst du die gefühlt gar nicht worken. Und zwar von beiden. Sammy hat sehr gut mit ihm harmoniert. Und Chad Gable sehr gut mit Sammy. Und jeder German, ich habe sie mir alle genau angeguckt, ich fand die von Chad Gable noch einen Tick sicherer und noch einen Tick weicher tatsächlich als die von Sammy. Gerade der Fast-Finisher von Sami Zayn, den du angesprochen hattest, das war wirklich Lehrbuch und mit Kleeblatt und fleißigen Bienchen und Zuckersternchen noch on top. Das war einfach großartig. Und auch sonst, da wirkte alles so selbstverständlich, so weich und so cool. Und deswegen auch tausendmal besser als bei, für mich zumindest, als bei Cody gegen Styles, das technisch auf einer ähnlichen Ebene tatsächlich war. Aber A, war hier der Ausgang unsicherer und B, fand ich sie einfach tatsächlich noch ein bisschen harmonischer letzten Endes, weil Gable in Sachen Technik hier wieder gezeigt hat, wo er hingehört und Sami Zayn uns wieder dran erinnert hat, letzten Endes, was er eigentlich kann. Das habe ich im Vorfeld erhofft und ich habe es bekommen. Das Einzige, was hier für mich ein Wermutstropfen war, ist eigentlich das, was diese ganze Geschichte so overgebracht hat bei den Fans, nämlich die Storyline, die dahinter steht. Und mich hat sie tatsächlich schon in den letzten Wochen genervt, habe ich ja auch deutlich gemacht. Und ich fand es auch diesmal wieder wirklich mau. Es ist maues Storytelling tatsächlich. Auch die Vorgeschichte. Ich habe sie mir ganz genau angeguckt. Die Vorgeschichte vor dem Match, wie man es zusammenfasst. Es war nichts außer dreimal, viermal die Ohrfeige. Dreimal, viermal ringt Otis mit sich. Dreimal, viermal macht er nichts. Deutet mal an, sich gegen Chad Gable zu stellen. Tut es nie wirklich und genau das Gleiche gab es heute wieder. Klar, Otis hat Chad Gable stehen lassen, weil er unsere gute Maxine Dupri dann geschützt hat. Aber er hat sich wieder nicht gegen ihn gestellt, er wird wieder in der nächsten Raw-Ausgabe bestimmt sich wieder zusammenstauchen lassen und dann ist das gut. Das heißt, in your face langweilig vorhersehbare Storytelling musst du wohl machen, damit die Standard-WWE-Fans aus Amerika dem Ganzen irgendwie was abgewinnen können und dem folgen können. Klingt arrogant, ist nicht so gemeint. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte. Das kann man auch subversiver erzählen. Subversiver, so ein Schwachsinn. Das kann man auch, sag ich mal, zurückhaltender erzählen und mehr im Andeutungsbereich machen und es kann trotzdem overgehen. Das macht man hier jetzt nicht. Schade. Und deswegen war das für mich auch etwas, was das Match runtergezogen hat, weil es eben wieder nichts wirklich Neues gab. Und das ist deswegen schade, weil alle Protagonisten überragend sind, mit Ausnahme von Maxine Dupri. Chris hat sie zwar gerade gelobt, fällt mir aber schwer, denn sie beherrscht wirklich genau genommen einen Gesichtsausdruck. Das ist das traurig, flehentlich, mit sich ringend und leidend gucken. Und mehr ist nicht. Sie konnte gut übrigens, ihr Beinselling war in der Tat ordentlich, da will ich auch nichts wegnehmen. Aber ansonsten überzeugte sie mich nur durch ihren Hut, den sie aufhatte. Und das ist natürlich nicht doll. Otis macht es großartig und Otis hat seine Nische gefunden. Und ich freue mich wirklich, dass er seit 4 Jahren im Main-Roster derart over ist. Das ist einfach super. Tozawa bräuchte ein bisschen mehr, aber das haben wir auch schon angesprochen, ist jetzt nicht. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten und ich befürchte, beide werden nicht kommen. Möglichkeit 1, dass jetzt endlich Otis und Konsorten sich in ihr Schicksal fügen und sich dann dominieren lassen und sie dann quasi auf diese Weise jetzt zu Heels werden. Und dann müssen sie auch mal ein bisschen was gewinnen vielleicht, damit das ein bisschen mehr Substanz hat. Und irgendwann kommt es dann später zum Clash. Wird so nicht kommen. Oder Gable verprügelt sie jetzt nach Strich und Faden. Wird auch nicht kommen. So, was wird kommen? Wir werden jetzt irgendwie, vielleicht diese Woche, vielleicht erst nächste Woche, wird es so ein bisschen zum offiziellen Split kommen. Und dann werden wir bei Money in the Bank Otis gegen Chad Gable sehen. Herzlichen Glückwunsch. Das wird für alle Beteiligten nichts bringen. Und dass der gute Chad gezeigt hat, wie wichtig er ist, hat man nicht nur im Match gesehen, hat man nicht nur in den Wochen zuvor gesehen, sondern, das hat Chris auch gesagt, insbesondere nach dem Match hat man es gesehen. Sein Blick, das kriegst du nicht besser hin. Das in dieser Form so zu bringen, den Gesichtsausdruck gefühlt 2 Minuten überhaupt nicht zu verändern und diesen frustrierten, entschlossenen, bösen, was auch immer Blick zu droppen. Sami Zayn hat übrigens auch sehr gut drauf reagiert. Also er guckte dann auch zurück und sagte so, das war's, es gibt keine weiteren Chancen mehr.
Das fand ich übrigens gut.
Das war sehr gut. Das fand ich auch überragend. Also das war von beiden wirklich stark. Das Problem ist nur, du hast dich jetzt in die Ecke gebuckt. Und das hättest du nur vermeiden können, indem Sami Zayn hier den Titel verliert. Und das ist nicht passiert. Und jetzt wird es auch kein weiteres IC-Titel-Match mehr geben. Es darf auch keins mehr geben. Das Ding ist ausgelutscht. Und jetzt wird es in diese Schrottfehde gehen, Gable gegen Otis. Das ist übel. Und dann nachher darf Otis vielleicht wieder mit Maxine Dupree am Pool sitzen, wie er mit Mandy Rose am Pool sitzen durfte und viele Burger essen und was auch immer. Gut, das werden wir hoffentlich nicht erleben, weil Vince McMahon nicht mehr das Zepter schwingt. Aber du bist jetzt in eine Sackgasse geraten, aus der du nicht wirklich rauskommst. Hier hätte man den Titel wechseln lassen müssen, wenn du mit Gable gehst. Er wurde ja auch relativ groß inszeniert in Bezug auf Vertragsverlängerung. Da gab es ja eine Pressekonferenz und all sowas. Oder zumindest einen relativ breit gestreuten Podcast. Das ist alles irgendwie verpufft. Und das ist sehr, sehr schade, weil Chris und ich haben das schon mehrfach gesagt, auch wenn wir mit der Art und Weise des Storytellings nicht so happy sind, weil schlicht nichts erzählt wird, man stagniert und wiederholt immer die gleiche Situation, so großartig machen es eigentlich die Beteiligten in dieser Storyline. Und da muss jetzt eigentlich endlich mal was kommen. Es wird wohl nichts kommen, aber wir hoffen mal das Beste. Diese Chance ist vertan. Mir graut ein bisschen vor morgen, vor Monday Night Raw. Wir werden in Amerika stattfinden. Ich weiß gar nicht, wo finden wir denn statt? Bleiben wir noch in Schottland oder fliegen wir schon wieder zurück? Müsste ich da mal verifizieren, weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ich glaube, sie sind in Amerika.
Ich glaube eigentlich auch, wir fliegen schon wieder rüber. Ja, natürlich, logisch fliegen wir rüber. Wir haben ja Samstag den Pay-Per-View gehabt. Dann klar, dann haben wir genug Zeit. Also da können wir die ganze Horde wieder ins Flugzeug prügeln und dann wieder auf die Bühne in den Staaten. Logo wird so sein. Und ja, mal gucken. Also vielleicht kommt es schon wirklich zur Explosion Montag. Oder wir kriegen die Never-Ending-Story, dass dann Otis sich wieder fügt. Und ja, aber wo willst du jetzt drauf raus? Du hast keine Herausforderung, du hast keine Ziele. Es kann eigentlich nur um die Implosion gehen. Und damit hat man, ich wiederhole mich, und damit bin ich auch am Ende und wird Christoph mal den Ball rüberspielen, damit hat man eine Chance wohl vertan.
Ja, eine sehr große. Ich möchte sie nicht als so groß wie Damage Control betiteln, aber es wäre was anderes gewesen. Es wäre so wieder eine Story, wo ich WWE tatsächlich so applaudiert hätte, ähnlich wie Bloodline, weil du halt eine Charakterentwicklung vor dir hattest, die du wunderbar hättest erzählen können. Dieses mit sich ringen, das ist ja vollkommen in Ordnung, nur der Mann ringt mit sich schon 72 Stunden durch, also mach mal, entscheid dich. Es ist verwunderlich für mich, dass du jemanden wie Chad Gable da jedes Mal im Ring siehst und siehst, was für Mimik er drauf hat, was für Mimikspiel er drauf hat und nicht irgendwie mit ihm weiter die Variationen dieses Gimmicks probierst, weil ich habe ja kein Problem, wenn man da ein bisschen was herumprobiert und irgendetwas bleibt nicht sitzen, aber jedes Mal das Gleiche mit ein paar Ohrfeigen und einem ringenden Otis ist halt sehr unkreativ. Das ist eine vertane Chance, denn ohne Zane jetzt weiter in dieses Doghouse von WI zu schieben, der Dude macht einen super Job, aber dieser Titel bei ihm, das bringt beiden nichts. Also Zane wird durch diesen Titel nicht größer und der Titel geht unter bei Sami Zayn tatsächlich, nicht irgendwie positiv oder negativ gemeint. Aber du könntest ihn dann zu dieser Storyline verfrachten, wo er ihn da um die Hüften hat und diese Charakterentwicklung gemeinsam mit dem Titel und mit Dupree und Otis und Tozawa macht. Das wäre super gewesen. Hätte mir großen Spaß gemacht und ich hätte es auch den Kreativen in der WWE zugetraut, aber aus irgendeinem Grund hat man diesen Weg gewählt und das ist der Weg, den du auch schon angesprochen hast, der sehr wehtun wird, nämlich ein Match zwischen Otis und Gable bei Money in the Bank. Und übrigens, um abzuschließen, was mir überhaupt nicht gefällt, ist dieser weinerliche und ängstliche Gable, wenn Otis mal vor ihm steht. Das macht das Match auch ad absurdum, finde ich. Denn du weißt, okay, der hat komplette Angst vor ihm. Das ist nicht Perk Angle, um die sozialen Medien aufzunehmen. Das ist ein weinerlicher Opa Kurt. Und das ist super schade. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich noch loswerden möchte, ist, Gable ist ein fantastischer Heel. Und er macht das Beste draus.
Also das Einzige, du Gable irgendwie noch retten kannst, und ich glaube, er ist ja wirklich over. Er ist bei den Fans over, er ist bei den Internet-Fans over, er ist bei den Fachleuten over, weil er einfach seinen Weg gegangen ist. Du musst ihn, wenn du jetzt wirklich dieses Match gegen Otis bringst, du musst ihn dieses Match gewinnen lassen und du musst gewinnen lassen und du musst ihn Otis bestrafen lassen nach diesem Match und zwar deutlich, weil so kriegst du Heat, weil alle mögen Otis, ja, das ist so und Otis wird immer irgendwie seine Rolle finden, weil dafür hat er sich jetzt auch gefunden, was das angeht. Und man muss ihn einfach mögen. Ja, Otis ist so ein Typ, hast du mal so schön gesagt, man möchte ihn einfach in den Arm nehmen und sagen, Otis, alles wird wieder gut und alles nicht so schlimm, es ist nicht deine Schuld. Das kann er einfach und deswegen mache ich mir um ihn auch keine Sorgen. Er wird kein Main-Eventer oder was auch immer. So, aber dann musst du Gable gewinnen lassen, du musst Gable dann böse dastehen lassen und dann musst du Gable nochmal auf den IC-Titel gehen lassen. Und dann muss natürlich idealerweise entweder Zayn den Titel dann gar nicht mehr haben oder du musst ihn irgendwie nochmal jetzt dann Zayn den Titel abnehmen lassen. Denn wozu ist der Titel denn da? Dass er Leute irgendwie elevated. Zayn muss gar nicht elevated werden, denn er wird nie wirklich abstinken und er wird auch nie in den großen Main-Event mehr kommen. Da war er mal als Overachiever, er hat sich über die Bloodline da entsprechend overgebracht und man hat den Trigger nicht gepullt. Natürlich hat man ihn nicht gepullt. Und ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass es richtig war, dass man ihn damals nicht gepullt hat. Auch wenn Chris und ich da nicht ganz auf einen Nenner kommen. Wenn man sich die Gesamtentwicklung anguckt, war es tatsächlich für mich absolut richtig. Denn ich glaube, dass Sami Zayn bei WWE mit seinem Booking als Titelträger genauso random rübergekommen wäre, wie er als Intercontinental Champion jetzt rüberkommt. Da hätte man nichts mit ihm anzufangen gewusst, befürchte ich einfach. So, und deswegen gibt Gable den IC-Gürtel. Er kann damit sehr, sehr viel anfangen. Er hat ihn noch nicht gehabt. Er wird ihn sicher elevaten. Er wird sehr schön arrogant damit durch die Gegend laufen und zeigen, dass er jetzt der Champion ist. Es ist für das Produkt interessanter. Er muss diesen Titel jetzt langsam kriegen. Und wenn man jetzt wirklich, und das wäre natürlich zu schön, aber ich befürchte, man wird es so nicht machen, wenn man jetzt über diesen Weg geht, dass er gegen Otis bei Money in the Bank kämpft, dass er gegen Otis gewinnt, dass er Otis bestraft und danach dann auf den IC-Gürtel geht, kriegst du es irgendwie noch hin, weil Otis derzeit einfach schwimmt.
Und aber die Strafe, die muss halt richtig sitzen. Muss halt wirklich intensiv sein, damit du es retten kannst.
Mit dem Gürtel muss er ihn da wirklich auspeitschen, so nach dem Motto, im Ring vor der Crowd. Und so eine richtige Demütigung muss das werden. Und da muss er Otis dann wirklich liegen lassen danach. Das muss dann vorbei sein. Und genauso wie alle anderen auch. So, also die müssen turn gegen ihn und er muss sie alle vernichten. So, sonst geht es tatsächlich nicht so richtig weiter. Stichwort, es geht nicht so richtig weiter. Viertes Match des Abends. Women's Championship. Bayley gegen Piper Niven. Hui, das Ding war tot, bevor es überhaupt losging. Also Piper Niven kam als Erste in den Ring und ich war entsetzt, wie verhalten die Reaktionen waren. Wirklich entsetzt. Ich dachte jetzt hier Hometown Girl und da wird die Halle durchdrehen, wie sie bei Ember Fire und Ember Fire, ich hab's bei Isla Dawn auch sehr, sehr positiv durchgedreht ist. Es gab hier Höflichkeitsapplaus und einmal als sie zu sehen war, dann als sie im Ring war, und dann war auch gut. Bayley gab es teilweise nicht mal das. Also als sie vorgestellt wurde, gab es sogar Buhrufe teilweise für sie. Und ich weiß nicht, was sich Hunter und Bayley hier erwartet haben. Bayley hat geworkt wie ein Babyface. Und es war klar, dass sie keine Babyface-Reaktion hier ziehen wird, wenn sie gegen Piper Niven als Hometown-Hero antritt. Und da kannst du sie vorher noch so sehr als Heel bucken. Es ist doch klar, dass die Fans Local Girl anfeuern werden. Das haben sie jetzt nicht so richtig gemacht, aber Bayley war trotzdem nicht over. Das Ding ist in Anführungszeichen in Schönheit gestorben. Und wenn ich sage in Schönheit gestorben, dann meine ich damit, dass das wrestlerisch durchaus in Ordnung war, bis ziemlich in Ordnung, was die hier gemacht haben. Bayley war sich hier nicht zu schade, wirklich vieles zu probieren. Piper Niven, by the way, auch nicht. Da waren schon die einen oder anderen spektakulären Aktionen dabei. Aber A, der Fluss war nicht so richtig drin. B, das Publikum hat sich überhaupt nicht für dieses Match interessiert. Und diese 13,5 Minuten waren ja nicht lang. Sie kamen mir aber so lang vor. Und das war wirklich der Letdown des Abends. Also man muss jetzt wirklich auch mal sehen, dass Baileys Run gescheitert ist. Das muss man jetzt auf einer Chefetage anerkennen. Und da kann man auch noch so sehr erzählen, wie wie respektvoll sie jetzt mit dem Roster overgeht. Man musste ja fast schon die Fans, die Bayley bei der Entrance abklatschen wollen, da hinstellen, damit es überhaupt irgendwas abzuklatschen gibt. Das war jetzt natürlich auch den Umständen geschuldet. Aber Mann, tat mir das hier alles weh beim Zugucken. Kleines Highlight wieder Chelsea Green, die relativ schnell vom Ring verbannt wurde. Danach kam ein unerkannt gebliebenes Mädchen zurück, die eine Luchador-Maske aufhatte, die da auch nicht so wirklich viel retten konnte. Aber meine Güte, das war, ja, das war gar nichts, Chris.
Absolutes Lowlight der Show. Wenn man sich vorstellt, sie haben die Hälfte vom I Quit Match bekommen und es hat sich gefühlt 45 Minuten angefühlt. Also ich muss ehrlich zugeben, Mann, das war ziemlich traurig, die Entrances. Also bei Niven, ich weiß nicht, was da los war, waren müde, vielleicht waren sie müde, weil die haben am Anfang sehr viel Gas gegeben, die Crowd.
Ja, bei Sammy haben sie sich ja auch gut verausgabt, muss man sagen.
Stimmt, ne? Ja, also, aber ich weiß nicht, ich interpretiere mal vielleicht zu viel hinein, aber ich glaube, Piper Niven hat die hat ein bisschen enttäuscht gewirkt. Bayley, das war sad. Gott im Himmel, diese Musik. Oh. Und da kommt sie raus und sie macht das, was sie bei den Bayley Buddies gemacht hat. Sie macht diese Posen und sucht sich da das eine Mädel, das dieses Plakat hat sich gedacht, Gott sei Dank ist da jemand. Und sie war hilflos, weil sie versteht ja das Business. Und sie hat sich gedacht, das hier macht überhaupt keinen Sinn. Das Match macht keinen Sinn, dass ich ein Face bin, macht keinen Sinn. Also, jemand muss Bayley von diesem Titel erlösen, denn er zieht sie wie ein Anker, der an jemanden gefesselt ist, mit in die Tiefe und sie ertrinkt. Und das tut weh anzusehen, denn sie ist zu gut dafür. Sie ist zu gut dafür und man muss sie in eine Pause schicken, das alles vergessen machen und dann Neustart mit etwas ganz, ganz Frischem. Das hier muss erlöst werden, sowohl wie als auch Bayley. Piper Niven, es hat mir irgendwie leid getan. Das war wahrscheinlich der Moment ihrer Karriere. Sie wird kein Titelmatch mehr bekommen. Das Match war okay, Bayley to Bayley vom obersten Seil. Man hat Ansätze gesehen von NXT UK Niven, aber das ist zu wenig. Highlight für mich Chelsea Green. Ich weiß zwar nicht, wer die Dame war am Ende. Rey Mysterio Fan, aber Chelsea, die ist einfach großartig. Und irgendwie, mir fällt jetzt niemand ein bei SmackDown großartig, der den Titel halten kann. Ich würde ihn einfach ihr geben und sie soll da ein bisschen für Erheiterung sorgen. Unglaublich traurig, was für ein großer Abfall dieser Titel bekommen hat. Also ich muss sagen, ich war kein Fan von der Io Sky-Regentschaft, aber im Nachhinein wirkt die eigentlich super sauber. Es waren wenig Matches tatsächlich, wenig Verteidigungen, aber war ja bei Roman für mich auch kein Problem. Aber irgendwie wirkte die Regentschaft deutlich besser. Es war einfach ein Mädel da, die konnte tolle Matches liefern. Sie hatte auch ein Stable hinter sich. Sie hatte einfach Charakter. Hier hatten beide keinen Charakter und haben sich durchgewuselt und gemüht. Und ich denke, beide haben auch gewusst, dass diese Situation höchst undankbar ist. Die Platzierung der Card, die Fehde, die Kommentatoren auch verkaufen wollten quasi. Bayley, Fighting Champion, die ihr den Titel, diese Chance gibt. Und da hat er alles versagt und ich bin überaus enttäuscht und muss hier wirklich, also ich wüsste gar nicht, was man sternetechnisch hier gibt. Man 3, aber eigentlich ist es matchtechnisch 3, aber das Drumherum ist für mich nicht mal 3. Große Enttäuschung und Ich habe es bei der Preview gesagt, eigentlich darfst du so ein Match nicht mehr auf eine Parkard klatschen, vor allem nicht, wenn es nur 5 Matches gibt. Denn dann weißt du, und wir haben alle gewusst, das hier wird nichts. Und wir wurden nicht eines Besseren belehrt. Irgendwie hoffe ich dann auch immer so, okay, bietet was. Macht irgendwas Spektakuläres, was Neues, was anderes. Aber es war genau das, was man erwarten konnte. Und wie gesagt, Chelsea Green für mich jemand, die macht das überragend, finde ich. Und es ist natürlich zur Grenze, dass man sich lächerlich macht, aber es ist auch ein bisschen ihr Gimmick. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und ich hoffe, dass man Bayley endlich erlöst. Am besten noch bei SmackDown diese Woche.
Ja, ich hab gar nicht gewusst, das vergesse ich immer wieder. Ich wusste es zwar, aber ich habe es komplett vergessen, dass Chelsea Green ja mit Zack Ryder verheiratet ist.
Ja, stimmt.
Das kriege ich immer wieder Also ich habe das mal nachgeguckt, weil ich dachte, Mensch, ist die eigentlich verheiratet? Weil irgendwie, als sie da mit Piper Niven vor dem Pay-Per-View, da haben sie ja wieder so ein bisschen die Wrestlerin und die Stars so mit ihrer Tasche da auf dem Weg zur Halle gezeigt, Bailey und so, und eben auch Piper Niven und Chelsea Green, die da irgendwie mit Westentalia auf dem Handy rumgetippt hat. Und dachte ich, na, da wird sie wohl jetzt ihrem Ehemann oder ihrem Freund schreiben. By the way, wer ist das eigentlich? Wollte ich mal gucken. Und da dachte ich, ach ja, klar, Zack Ryder. Mensch, das hätte ich auch mal wissen können. Die sind ja schon länger zusammen tatsächlich, auch verheiratet sozusagen schon. Also das nur als kleine Nebengeschichte, auch völlig irrelevant für diesen Podcast, aber ist mir gerade so eingefallen. Ja, sternemäßig schwer. Also was die Matchqualität angeht, kannst du locker 3 geben, denke ich tatsächlich auch. Aber wenn du alles zusammensiehst, wird es hier schwierig. Und ich befürchte, Dave ist sowieso so ein bisschen WWE-Women kontra eingestellt. Ich glaube, er wird hier keine 3 geben, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ich gebe mal 3. Trotzdem war es ein Letdown, weil die Halle nicht drin war. Ja, vielleicht muss man auch unter 3 bleiben, weil sie auch eher so gut ihren Stiefel runtergeworkt haben, aber auch eben nicht in the zone gegangen sind, obwohl sie da teilweise hin wollten. Aber die wirkten auch so nach dem Motto, irgendwie sind wir beide enttäuscht von den Reaktionen. Bailey, weil sie wohl dachte, sie wird Face-Reaktionen kriegen, und Piper Niven, weil sie zu Recht dachte, die Fans werden hier vielleicht mal ein bisschen mehr sie supporten. Also ich war auch enttäuscht tatsächlich. Und ja, das war dann leider unter den Erwartungen. Damit sind wir beim Main Event und Chris ist wieder dran.
Ja, vielen Dank. Ja, der Dezibel-Anzeiger hat bei Niven nicht ausgeschlagen, aber dafür beim Lokalmatador Drew McIntyre. In Ayr, Scotland geboren, also ich glaube, das war ja relativ nah dort, wo wir Clash at the Castle hatten, und die Reaktion war natürlich entsprechend. Hat auch eine besondere Entrance bekommen. Erneut haben die Leute sich sein altes Theme gewünscht, haben sie wieder nicht bekommen, auch wenn er es oft genug angedeutet hat. Und da war ich dann schon sehr gespannt irgendwie. Also wir haben eine Paarung natürlich jetzt im Vorfeld, die auf dem Papier wahrscheinlich schwierig ist. Also McIntyre natürlich jemand, der bei mir vor allem mal durchgespielt war und dann eine Renaissance hingelegt hat, die seinesgleichen sucht tatsächlich. Und irgendwie hat es hier bei mir wieder gefunkt. Damien Priest kam dann als nächstes. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Leute, es tut mir echt leid, aber ob das jetzt irgendwie ein neuer Theme-Song war oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall irgendwie so wieder ein Mischmasch mit wenig Wiedererkennungswert, außer die Lyrics ganz am Anfang. Und er kam raus, El Campeón, und die Reaktion natürlich sehr gut aufgeteilt. World Heavyweight Championship Match, Seth Rollins Championship, wie sie auch sehr süß benannt wird hier im Podcast. Und es ging los. Und die Erwartungen von mir waren tatsächlich nicht so groß. Und ich habe ein Match bekommen, das mir gut gefallen hat. Die beiden haben nämlich für mich so ein ähnliches Tempo drauf gehabt wie Rollins und McIntyre bei WrestleMania. Und ich war damals eigentlich sehr begeistert. Man hat sich die Signatures um die Ohren gehaut, hat ein super Tempo hingelegt, die Crowd war sehr schön drin, und dann gab es auch schon den ersten Schreckensmoment. Priest wollte, ich weiß nicht, was er da macht, Springboard, Moonsault, glaube ich, nach draußen, verhadert sich ganz schlimm in den Ringseilen, bleibt hängen, und ich so, boah, also da haben noch die Kommentatoren, glaube ich, gut durchgepustet. McIntyre hatte sich dadurch nicht beirren lassen, hat weiter auf Priest eingeschlagen, hat das Beste draus gemacht. Priest hing dann noch weiter, Rev konnte nichts machen. Auch McIntyre hat sich schwer getan, und dann konnte er ihn endlich befreien, gefühlt nach einer Minute. Ich bin mir nicht sicher, ob Priest gesellt hat, diese Situation, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall wehgetan hat, und nach dem Adrenalinrückgang wird das sicherlich ein bisschen schmerzen, denn das sah echt übel aus.
Also nach dem, was er gesagt hat in der Pressekonferenz, war er auch schon während des Matches angeschlagen. Also es war wohl kein, oder nicht nur Selling auf jeden Fall. Und wenn du dir diese Szene auch anguckst, also ich habe mich tatsächlich sofort, es war 1000-mal schlimmer, an Mick Foley da in den frühen 90ern erinnert gefühlt, wo er da auch hängen geblieben ist und fast auch erstickt wäre tatsächlich. Nur diesmal ist eben das Bein hängen geblieben. Und erstmal, wenn beim Aufkommen, da kannst du dir so schnell das Genick brechen. Und ich dachte auch, da wäre wirklich was passiert ist. Also jetzt ist ja das Bein offensichtlich das, was in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber das hätte auch beim unglücklichen Aufprallwinkel, und der war wirklich unglücklich, hätte da auch ganz schnell der Ofen komplett aus sein können. Also Gott sei Dank ging das gut. Ich glaube, Drew hat das sofort gesehen, hat gefragt, alles okay, und hat dann erstmal versucht, so mit so ein paar, ja, Schläge in Anführungszeichen, die sahen ja auch eher knuddelig aus, diese
Ja, die
Schläge, ne?
sahen.
Also er wollte ein bisschen Zeit gewinnen
Genau.
und er dachte, dass sich Priest befreien kann. Aber genauso wie Mick Foley sich da nicht befreien konnte damals, als es um seinen Hals ging, konnte auch der Ref Priest nicht befreien. Diese Ringseile sind ja, die sind ja wirklich die sind ja sehr kompakt. Ich glaube, tatsächlich aus Stahl, glaube ich, also ein bisschen irgendwie tatsächlich aus einer Substanz, die auch nicht nachgibt. Ich müsste mal genau gucken, ob es wirklich Stahlringseile sind, aber irgendwie meine ich sowas mal gehört zu haben. Du kriegst diese Seile nicht auseinandergebogen. Das heißt, es ging dann auch wirklich nur so, wie sie es gemacht haben, dass du diese Aktion rückgängig machen musst,
Ja, genau,
sozusagen.
ja.
Ne? Und das hat dann ja auch, sie haben es auch gut gesellt, so nach dem Motto, ja, also so kriegt er Damien ja nicht gepinnt, also er muss ihn dann auch befreien, und hat er ja auch gemacht. Und man hat es auch sehr gut gesehen. Drew hat ja selbst zuerst versucht, die Seile
Ja,
auseinanderzuziehen.
ja,
Und
ja.
das war das sah so lächerlich aus. Er hat es auch sofort aufgegeben, weil er merkte, beim besten Willen, also da brauche ich ja, da brauche ich ja Heavy Machinery, um da irgendwie beizukommen. Und dann hat er wirklich ja Damien hochgezogen und dann diesen Move einmal quasi reverse sozusagen gemacht. Und dann ging es ja auch. Aber das fand ich wieder faszinierend. Ich habe auch nicht gepeilt, was Priest da vorhatte. Er hat das zweite Seil ja als so eine Art Treppe versucht zu benutzen. Das ist doch klar, dass du am obersten Seil hängen bleiben musst, wenn du aufs zweite raufhüpfst. Also entweder hat er sich so ein bisschen vertan und wollte dann den fehlenden Schwung mit so einem, ja, Schwung vom zweiten Seil irgendwie kompensieren. Aber da ist doch klar, dass du dann, wenn du dich aufs zweite Seil abstützt, am dritten Seil hängen bleiben musst und A, mit dem Kopf fast aufschlagen musst und B natürlich dann auch hängen bleibst und nichts machen kannst. Ei, also das war also noch krasser als der Bel-Air-Spot. Also ja, einige Schockmomente waren da. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, nein, sehr gerne. Vor allem bei Priest ist ja auch ein sehr, sehr großer Mann. Das ist ja dann einfach komplett außer Kontrolle der Körper. Und diese Seile, ja, also ich glaube, viele Wrestler auch außerhalb von Kayfabe haben auch gesagt, wenn du da in die Seile gehst, Mann, das ist nicht angenehm, dieser Whip. Auf jeden Fall ging es dann weiter und ich muss ehrlich zugeben, sie haben mich gepackt. Vielleicht ein Stückchen zu lang das Match für die beiden, so 20 Minuten, vor allem für Priest und sein Gimmick. Aber ich kann es gleich mal vorwegnehmen, das Match hat ihm geholfen. Das Match hat ihm geholfen. Und sie haben für mich einen coolen Nearfalls auch gehabt. Vor allem bei McIntyre habe ich es einmal gekauft. Das hat mir übrigens sehr gut gefallen, diese Sequenz. Also Priest hat McIntyre irgendeinen Move verpasst, ich weiß nicht mehr was. Und die Kamera hat hier super Arbeit geleistet. Hat McIntyre nicht gezeigt und Priest dreht sich um und kassiert den Claymore Kick und er sellt ihn perfekt, denn er sackt zu Boden. Fantastisches Selling. Ich so, ja, okay, das war's. Eins, zwei, boom, Raunen geht durchs Stadion. Wunderbar gemacht. Und dann kommt eine Sequenz, die für mich dieses Match unfassbar gut macht. Refbump war ein bisschen komisch, vor allem beim ersten Mal rettet er sich noch. Das fand ich irgendwie komisch. Und beim zweiten Mal haben sie es dann ganz offensichtlich gemacht, dass wir hier jetzt einen Refbump brauchen. Und dann gibt es eben nochmal also Priest wollte erstmal seinen Finisher durchbringen. South of Heaven ging nicht durch. McIntyre schaffte es, seinen Finisher durchzubringen. Geht ins Cover, Fans singen mit 1, 2, 3, er hat den Titel gewonnen. Und es kommt noch ein zweiter Ref. Und hier, Kevin Dunn, Gott sei Dank ist er weg. Großartige Kameraarbeit, Leute. Großartig. Natürlich erkennt man es, aber trotzdem. Ein Ref kommt hinein. Eins, zwei und er hört auf. Und plötzlich sieht man, es ist CM Punk und das ist natürlich genial, vor allem wenn man soziale Medien verfolgt. Es gibt dieses Meme, wo irgendein Dude bei einer Beerdigung ist und vor einem, wie heißt das, beim Friedhof, diese Dinge, wo der Name draufsteht, jetzt habe ich es vergessen.
Grabstein.
Grabstein, ja,
Okay.
super, vielen Dank. Sehr, sehr gut, Grabstein. Ja, das ist ein unglaubliches Tag Team hier. Und der hält zwei Finger hoch quasi und lässt sich fotografieren. McIntyre hat dieses Meme, als Verletzungsding genommen von Punk, wo seine WrestleMania-Hoffnungen quasi beerdigt wurden und sich selbst hinzugefügt. Und dieses Meme hat Punk hier dargestellt mit diesem Peace-Zeichen, beziehungsweise mit diesen zwei Zeige- und Mittelfingern, die er hochhält, und er grinst ihn an. Und ich muss sagen, Punk, egal was man von ihm hält, egal was man, ob man ihn mag oder nicht, aber ich muss sagen, es gäbe keinen anderen, der diesen schämischen Gesichtsausdruck hätte besser machen können. Ich glaube an keinen, der das hier hätte besser machen können. McIntyre schaut ihn entgeistert an, macht natürlich perfekt mit, schnappt ihn sich, greift ihn, packt ihn, und Punk verpasst ihn dann einen Low Blow, zieht sich zurück, kassiert sämtliche Mittelfinger von der Crowd, lächelt aber alle nur an, wird aber auch bejubelt. Also ich muss sagen, dafür, dass McIntyre so over war, Punk hat jetzt nicht die krassen Cena-Reaktionen von One Night Stand bekommen tatsächlich.
Nee, er hat noch vier Fans gefunden, die ihn dann noch umarmt haben. Das
genau,
sah aber auch sehr cool aus, muss ich sagen.
Genau, also der Punk hat sich da mit denen schön gekuschelt.
Er hat die CM Punk-Chants, glaube ich, auch selbst mitgeschrien. Das fand ich eigentlich ganz gut.
er genießt, muss ich sagen, diesen Run im Moment. Also ich muss sagen, dieser Run von Punk ist echt nicht das, was ich erwartet habe. Man hat ihn wirklich unter Kontrolle. Auch Triple H bei der Pressekonferenz hat ihn ja gelobt wie ein kleines, wie sein Sohn, der gesagt hat, ich bin so froh. Zurück zum Match. Bay Priest hat nichts mitbekommen, verpasst McIntyre den South of Heaven und verteidigt. Und ich muss sagen, dieses Match hat mir Spaß gemacht. Denn es sind zwei Charaktere, trotz der guten Aktien bei McIntyre ist es noch immer ein Mann, der für mich jetzt nicht die Matches liefert, außer er ist gegen Gunther und Sheamus im Ring, die ich abfeiere. Ja. Und Priest, muss ich sagen, hat mich enttäuscht gegen Jey Uso und hat eine Regentschaft, die, geht so ist. Aber das hier war irgendwie, hier war Feuer drin. Auch wegen den Fans, nee, gehe ich mit. Sie haben auch gut harmoniert. Sie haben einfach ein Match geliefert mit viel Action. Und ich glaube, dass diese Protagonisten auch so ein Match brauchen. Denn es gab nicht so die großen Pausen. Sie haben sich die stiffen Signatures und Finishers um die Ohren gehaut. Und ich finde, das hat hier eigentlich ganz gut gepasst. Nicht immer brauche ich es, aber hier hat es gut gepasst. Und ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber ich fand, dieser Rev-Bump war einer der besten der letzten Jahre bei WWE. Ich muss sagen, sie haben es bei Roman leider sehr oft genutzt und es ist ein bisschen kaputt gegangen, der Wert von einem Rev-Bump. Aber hier, das war ideal. Und ich finde, Punk hat das super gemacht, McIntyre auch. Und die Fehde der beiden braucht keinen Titel. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass du hier Priest den Titel behältst. Gunther ist ja der nächste Gegner beim SummerSlam, dann braucht es für mich den Titelwechsel dringend, aber das hier hat für mich Priest mal gut geholfen und ich finde, die McIntyre-Punk-Fehde wird super aufgebaut und hier hat man sie fortgeführt und ich denke, beim SummerSlam kriegen wir sie. Und jetzt, um abschließend zum Ende zu kommen, das, was man bei WWE selten gut macht, hat man hier umso besser gemacht, denn jetzt gibt es natürlich für Fans einen Grund, bei Raw einzuschalten, denn du hast hier wahrscheinlich einen McIntyre, der absolut wild ist und logischerweise müsste er jetzt jeden komplett Backstage den Claymore-Kick verpassen, bis er zu Punk-Kick, der müsste außer sich sein. Es gibt einen Grund einzuschalten für Raw, deswegen das ist das, was man hier gut gemacht hat und das ist für mich Match of the Night tatsächlich. Auch aufgrund der Qualität des Matches, aber auch einfach das Ende, der Rev-Bump, der auch mal gut eingesetzt wird. Und gleichzeitig für mich Priest hilft, aber auch der Fehde zwischen Punk und McIntyre. Also für mich ein so sehr positiver Abschluss für diesen PLE.
Ich fange mal am Ende an. Und zwar das, was die Kommentatoren gesagt haben, was du auch gesagt hast. Raw is now must-watch TV oder irgend so ein Schrott. Kann man so sehen. Allerdings, Punk wird nicht dabei sein. Der kriegt noch mal einen Day off. Hat er wohl schon bei der Pressekonferenz durchsickern lassen. Er kriegt noch mal ein bisschen Family Time und hoffen wir mal, dass er sich beim Two Count, beim Low Blow und dem Feiern mit den Fans nicht verletzt hat. Dann fällt er sonst ja wieder aus. Also das ist ja immer bei Punk so eine Geschichte. Wird jetzt auch der Running Gag bestimmt wieder. Wann verletzt sich Punk das nächste Mal? Aber in den Medien habe ich das eine oder andere gesehen, auch negative Wort. Oh, ich sehe gerade, Dänemark führt 1-0 gegen die Slowakei. Ich fand es großartig, genau wie Chris. Also der Ref-Bump als solches, also die Execution war putzig. Zuerst konnte der Ref noch, fand ich, großartig ausweichen. Behende gleitet er zwischen dem zweiten und dritten Seil hindurch, um danach dann doch den Ref-Bump zu bekommen und großartig abzuspringen und voll gegen die Bande zu knallen. Das war ein bisschen Shawn Michaels Overselling teilweise. Aber der Ref-Bump als solches, ihn einzusetzen, ihn hier zu bringen, war tatsächlich der beste seit Ewigkeiten, vielleicht sogar der beste, seit ich bei WWE zurückgekommen bin, denn das hat Chris sehr schön gesagt, der Run von Punk ist wirklich nicht gut bis schwach sogar, aber solche Sachen hier, das ist sein Element, das kann er wie kein zweiter. Auch dieses Grinsen beim Two-Count, wo er dann diese 2 zeigt, so dieses Victory-Zeichen auch so ein bisschen, so vielleicht auch Bezug nehmen darauf, man weiß es nicht, was Chris angesprochen hat, aber der Blick, die Augen, also dieses so ein bisschen Vince McMahon, so It Was Me All Along mäßig, das kann Punk wie kein anderer derzeit im Roster. Cody kann sowieso schon mal gar nicht. Vielleicht Heyman könnte es noch, aber der ist nun kein Worker. Heyman ist nun mal ein Manager. Aber von den aktiven Workern wird das keiner bringen. Auch Orton würde es anders machen. Vielleicht Sami Zayn als Heel, aber auch der wird es anders machen. Also in dieser Art und Weise kriegt das wohl nur Punk hin. Und das ist sein Element. Es ist das, was ihn stark gemacht hat. Es ist das, was sein Genie, das ab und zu eben nochmal durchblitzt. Und auch das, wie gesagt, wenn Punk heelig unterwegs ist. Das steht ihm tatsächlich einfach besser, wie es vielen besser steht. Punk wäre als Face auch nicht verkehrt, glaube ich, aber dann müsste man ihn eben auch mehr machen lassen. Und dafür limitiert er sich, glaube ich, auch selber derzeit, wenn dann eben All-Glatt-Face und als Heel, da blitzt eben dann nochmal das teilweise auf. Viele sagten, das ist irgendwie doof, dass Drew jetzt nicht gewonnen hat. Ich war zuerst auch überrascht, aber ich hätte es eben auch wissen müssen, als die Unholy Union da Mädels-Tag-Team-Gold geholt haben, hätte ich schon wissen müssen, okay, das ist wohl dann das Zuckerl, das man der Crowd gibt, damit sie wenigstens irgendwas kriegen. Als der Three-Count durchging, war ich doch ein bisschen irritiert, weil ich dachte wirklich, Drew würde auskicken und man wird ihm dann den großen Moment vor heimischer Crowd geben, den er natürlich irgendwie auch verdient hat. Allerdings verdient, wer hat es nicht verdient? Jeder Worker hat es verdient, ja. Aber das wäre eben so ein Moment, den kannst du dann alle paar Jahre wieder in irgendwelche Dokus packen. Das wäre eben der Never Made gewesen, dieser Moment. Aber man hat es eben nicht gemacht. Man hat hier wirklich ein Upset gebracht und auch das ist ein Upset, den du auch regelmäßig bringen kannst. Auch bei jedem Karriererückblick von Punk gehört der eigentlich rein, weil das großartig eben gemacht wurde. Ich befürchte nur, dass damit die Fehde von Punk und Drew auch schon ihren Höhepunkt erreicht hat, denn ich habe irgendwie Angst, dass es jetzt ausgerollt wird, denn viel cooler kann es eigentlich jetzt kaum werden. Sie haben ja auch im Vorfeld schon sehr schön über die sozialen Medien sich ein bisschen gepiesackt und so. Das war alles schon sehr gut und ich befürchte, jetzt, wo es losgeht, geht der ganzen Sache vielleicht sogar die Luft aus. Ich hoffe, ich irre mich, aber irgendwie schwingt da sowas mit. Bleibt das Match als solches? Es gab mir von Anfang an, wie gesagt, nicht viel, aber es hat mich positiv überrascht. Natürlich ist es doof, wenn man mit den Workern nicht so komplett connected. Ich mag sowohl Drew, den neuen Drew sozusagen, und ich habe auch mit Damian Priest kein Problem, aber sie kicken mich eben auch nicht so wirklich. Und wenn du mit beiden nicht so wirklich connectest, ist es auch schwierig, Leidenschaft dann zu entwickeln. Aber aus dem, was es war, haben sie das Beste gemacht und auch die Crowd hat einen riesen Faktor, eine riesen Rolle gespielt. Das Match war aber auch gut. Es war stiff, Drew war voll in seinem Element. Es war nicht, finde ich, auch nicht annähernd eine technisch feine Klinge, wie es bei Sami Zayn und Chad Gable war. Aber für ein Big-Man-Match, und wenn du auch weißt, wie Drew-Matches sind, dafür war es geradezu außergewöhnlich gut, weil es nicht nur, sag ich mal, Drew-mäßig gut geworkt war, sondern weil es diese Schablone verlassen hat. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit meine. Rollins-Matches laufen nach einem bestimmten Schema ab und Drew-Matches tun das auch. Hier, finde ich, hat man so ein bisschen die Schablone verlassen. Es kam auch Big-Time-Feeling auf und auch dieser Ref-Bump war etwas, was ein bisschen unvorhergesehen war, weil es eben so großartig ausgeführt wurde. Und deswegen war es für mich ein wirklich starkes Match. Ich bin ja, also 4 Sterne wird man geben können, wird man wohl geben müssen. Viel mehr gebe ich allerdings nicht, aber 4 gebe ich safe. Die gehören sich auch. Meltzer wird, glaube ich, 4¼ geben. Ja, doch, glaube ich schon. Mal gucken, was rauskommt. Aber es war eben ein sehr cooles Upset-Finish auch, nach einem sehr guten Match. Ja, 4 Sterne ist sehr gut, 3 ist gut, 4 ist sehr gut, ist großartig. Und dann kann man zum Finish auch nicht meckern. Klar, man hätte hier Drew seinen Moment geben können, hätte Punk auch später erst eingreifen lassen können. Das hätte natürlich den Effekt des Random-mäßigen gehabt. Und deswegen bin ich damit, wie es gelaufen ist, eigentlich auch tatsächlich, genau wie Chris, sehr zufrieden. Und bin mal gespannt, was jetzt passiert. Bei Raw, glaube ich, wird ein kleiner Letdown kommen, allein weil Punk nicht da ist. Keine Ahnung, was Drew da jetzt macht. Der wird ja ziemlich sauer sein. Keine Ahnung, was Damien jetzt macht. Ich hoffe, Gunther bringt sich ins Gespräch. Und ja, das war die Show. Was haben wir gesehen? Gutes Wrestling, viel botchiges Wrestling, eine Crowd, die voll drin war, nur nicht beim Mädels-Match sozusagen. Und ja, ein paar neue Fragen, die gestellt worden sind, aber nicht beantwortet. Und ja, eigentlich war es rückblickend der Pay-Per-View, den man so erwarten konnte. Und ja, Chris, damit müsste man ja fast schon back to normal gehen, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich für mich hatte WWE so einen Run von ganz ordentlichen Pay-Per-Views. Dieser reiht sich auch ein, aber ich finde, dass man bei 5 Matches doch dann 2 hatte, die nicht so meins waren, und dann wird es ein bisschen zu wenig, weil so gut der Main-Event war, das I Quit Match war auf vielen Belangen mühsam, auch aufgrund des Finishes. Die Geschichte mit Otis ist auch so ein Thema, Bayley und Niven, dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig. Deswegen glaube ich, dass die anderen Pay-Per-Views oder PLEs, die sie in letzter Zeit hatten, deutlich besser waren für mich, weil das Wrestling durchgehend gut war. Hier gab es so ein paar, ja, also der Main Event rettet für mich diesen Pay-Per-View schon deutlich, aber das Positive, was man auf jeden Fall immer vorhalten muss, es ging sehr schnell vorüber, vor allem als ich live geschaut habe, nicht so viel Werbung wie sonst, und man hat das hier kurz und knackig durchgebracht, und die Crowd, ja, das Movement geht weiter, und ich bin gespannt, was Toronto liefert jetzt bei Money in the Bank. Alles in allem Normalität, ja. Ich denke mal, die Qualifying-Matches, was ich so mitbekommen habe, werden jetzt loslegen. Das ist etwas, wo man die Zeit eigentlich ganz gut strecken kann, beziehungsweise auch vorüberbringt die Shows bis Money in the Bank, und der Pay-Per-View an sich ist eigentlich auch immer ganz nett, auch aufgrund von den Leiter-Matches, und dann kommen wir langsam Richtung SummerSlam, und dann hoffe ich eigentlich ein bisschen, ja, einen Gang nach oben tatsächlich, auch wenn aus irgendeinem Grund tatsächlich ich die SummerSlams nicht mehr so groß sehe. Also da waren schon irgendwie, sie hatten einen Lauf, wo sie irgendwie so Lesnar gegen Triple H hatten, Lesnar gegen Cena, Taker, glaube ich, gegen Lesnar. Also den haben sie sehr groß immer mit Matches gefüllt, und jetzt irgendwie, keine Ahnung, also es kommt mir so vor, als würden sie ihn jetzt ein bisschen abflachen lassen, obwohl ich mit Entsetzen gesehen habe, dass sie ab 2026 auch SummerSlam zweitägig machen, was ich jetzt nicht so als gut empfinde, aber das ist alles in Zukunft, ich rede mich da wieder in einen Guss. Alles in allem ein okay Pay-Per-View. Die letzten 3 fand ich besser.
Ja, bin ich auch da. Also okay ist ein ganz gutes Stichwort. Ja, die SummerSlams, die du angesprochen hast, waren, glaube ich, 14 und 15, wo Brock gegen Cena, das war ja ein Squash ohne Ende, und ja, 15, ja, wo Brock gegen den Taker.
Taker, ja.
Das war auch, waren auch 2 starke Matches, die es damals gab, Brock gegen Taker. Das andere war, glaube ich, ein Hell in a Cell Match sogar, wo genau. Das fand ich auch bärenstark tatsächlich. Das SummerSlam Match war, glaube ich, das, wo Brock nicht aufgegeben hat, sondern dem Taker den Mittelfinger gezeigt hat, der dann durch einen Low Blow da im Hell's Gate dann gewonnen hat. Und die SummerSlams sind so, finde ich, bei WWE tatsächlich. Also Brock gegen Roman war ja nur wirklich something else. Das wird ja in die Geschichte eingehen. Aber es gab dann auch ein paar, die nicht so stark waren. Mal gucken, was man hier jetzt bringt. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben noch Money in the Bank. Wir haben noch ein bisschen was anderes. Also warten wir erstmal, was die nächste Raw-Ausgabe uns bietet. Und in dem Sinne, wir haben schon wieder fast 90 Minuten, sehe ich gerade. Die erste Halbzeit ist auch schon zu Ende. Fast. Wollen wir uns doch lieber wieder dem Fußball zuwenden. Wir haben auch, glaube ich, alles angesprochen. Der Rest ist Zukunft, die wir auf uns zukommen lassen müssen. Wie gesagt, kommende Woche werden wir einen kurzen Wochenrückblick machen. Allzu viel gibt es tatsächlich ja nicht zu besprechen, aber das eine oder andere werden wir schon finden. In dem Sinne würde ich sagen, packen wir hier einen Deckel drauf und die Schlussworte kommen aus München.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auch jetzt mal bedanken. Großartige Leistung, Leute, bei YouTube. Fast 90 Kommentare für eine Preview. Das ist unglaublich. Und der Hashtag NoKI wurde gegründet, um uns deutlich zu machen, dass man keine KI ist. Nur ist die Frage, ist man dann umso mehr eine KI? Das ist meine Frage an euch. Auf jeden Fall tolle Kommentare. Ich habe mir viele durchgelesen. Und habe ein großes Schmunzeln im Gesicht gehabt, als ich diesen Hashtag gesehen habe. Deswegen, Leute, vielen, vielen Dank. Unglaublich. Ich kann es nicht glauben. 90 Kommentare. Props an euch. Und nächste Woche werden wir sicherlich Zeit finden, um ein paar vorzulesen. Deswegen gerne reinschreiben. Wenn nicht, auch kein Thema. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Fußball, für die, die schauen. Was steht? 1-0 für Dänemark gegen Slowenien. Also eine nette zweite Halbzeit wartet und dann werden ja die Engländer auch loslegen ins Turnier. Deswegen viel, viel Spaß. Genießt den Sommer, den restlichen... Sonntag könnt ihr nicht mehr genießen, wenn es... Schöne Woche, schöne Arbeitswoche und bis bald.
Das hast du sehr schön gesagt. Schöne Woche, in der Tat. Das wünsche ich gleich mit. Ja, aber wie kann man sich denn mehr zu einer KI bekennen, als wenn man sagt, man sei keine KI? Also nur eine KI würde einen Hashtag NoKI ins Leben rufen. Nee, ich finde das auch großartig, vor allen Dingen, weil da sehr, sehr putzige Reaktionen eben auch gekommen sind teilweise. Herzliche Grüße auch von mir. Und ja, pusht gerne diesen Hashtag. Ja, ich weiß zwar nicht, wozu das Movement führen soll, aber warum auch nicht? Ja, wir sind gegen die KI, wir bleiben bei menschlichen Werten und echter Liebe. Ja, und in dem Sinne wünsche auch ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann irgendwann im Verlaufe der nächsten und bis dahin alles Gute, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
Ciao.